Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute gibt's den letzten Podcast des Jahres 2020 und was soll ich sagen, es ist ein intensiver und extremer Podcast. Wir haben ein sehr krasses Thema mitgebracht, natürlich um das krasse Jahr auch zum Abschluss zu bringen und darauf zu hoffen, dass es im neuen Jahr 21 besser läuft als in diesem Jahr. Wir haben heute Stefan zu Gast. Er ist zweifach nierentransplantiert und lebt quasi mit geborgter Zeit. Er ist 35 Jahre alt und erzählt uns heute seine Geschichte, wie es denn ist, mit der Niere der Mama zu leben. Es ist nicht immer leicht, die Partnerschaften sind nicht immer ganz verständnisvoll. Tja, und das Umfeld gerade jetzt auch in der Corona-Krise reagiert nicht immer adäquat und auch nicht mit Rücksicht. Es ist ja so, Stefan muss sehr starke Immunsuppressiva nehmen und ist eine der höchsten Risikogruppen, die wir haben. Ja, was willst du machen, ne? Es ist, was es ist. Das Leben geht irgendwie immer wieder weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt gleich mit Stefan zu sprechen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich heiße dann heute ganz herzlich willkommen Stefan aus Leipzig. Ich freue mich, dass du da bist, Stefan.
Hi, hallo.
Hi. Was für ein Thema hast du uns dann heute mitgebracht?
Nee, Thema, ja, also auf jeden Fall bin ich zweimal nierentransplantiert. Mhm. Das ist vielleicht das Thema so ein bisschen, das erste Mal im Alter von 15 Jahren. Mhm. Also ging schon relativ früh bei mir los und jetzt vor 5,5 Jahren das zweite Mal auch von meiner Mutter, mhm. Was auch nochmal was ganz anderes war im Vergleich zu vorher, wo es dann jemand oder wie man so schön sagt, eine Leichenspende war.
Leichenspende klingt echt nicht so geil, aber transplantiert und leben mit geborgter Zeit, würde ich sagen. Also es ist ja so, dass du bist jetzt 35, ne, und hast ja schon zwei Transplantationen hinter dir. Gehen wir mal weit, weit zurück in deine Kindheit. Irgendwo hat dieser Spuk ja angefangen. Ne? Das ja. bedeutet, irgendwas hat mit dir nicht gestimmt und dann wurde untersucht, womöglich.
Ja.
Was
ja,
ist denn los bei dir?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Autoimmunerkrankung. Okay. Woher die kommt, weiß man noch nicht so genau. Mit dem Namen der Krankheit können die meisten noch nichts anfangen, also mit der genauen Diagnose. Mhm. Das ist also was ziemlich Seltenes. Ja, und man hat es schon relativ früh gemerkt, dass das nicht stimmt, schon in der Grundschule bei so einem Urintest. Aber okay. lange Zeit, es ist ja häufig so bei Hausärzten so, die Niere und auch die Werte, die Niere betreffen, kennen viele nicht so genau. Mhm. Und es wurde relativ spät entdeckt. Da wurde ich vielleicht so mit 12, aber ich habe echt viel davon vergessen. Dann habe ich auch halt eine Kortisontherapie bekommen, auch einmal Vollgas. Und dann ging es aber auf einmal relativ schnell. Also es war irgendwie sehr schnell, dass das Kalium so hoch war, okay. was Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Und
genau, ja.
Ja, ja okay.
Und das ist, hattest du Herzrhythmusstörungen?
Nee, aber der Wert war astronomisch hoch.
Okay, mhm.
Und das war das klare Zeichen, dass die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Und dann habe ich so einen Halskatheter bekommen und wurde direkt am nächsten Tag dialysiert. So knapp war es dann tatsächlich.
Okay, krass. Das bedeutet also, hattest du sonst irgendwelche Symptome, dass du irgendwie eingeschränkt warst? So, dass du denkst, oh, mir geht's nicht gut oder keine Ahnung?
Naja, das ist ja das Tückische an dieser Krankheit, was auch das große psychische Probleme an dieser Krankheit ist. Du merkst es erst, wenn es zu spät ist. Also okay. klar, du kannst Blutdruck messen, du kannst dein Gewicht wiegen, um zu gucken, ob du Wasser einlagerst. Du kannst so ein paar Sachen machen, aber das sind alles so solche Indikatoren, die so vieles sprechen können.
Können alles Mögliche dann auch eigentlich sein. Ah, verstehe, okay.
Also man kriegt es nicht raus, auch nicht mit den Laborwerten oder so, erst wenn es zu spät ist.
So, dann warst du, okay, du hast dann eine Dialyse bekommen. Dialyse kennen wir ja eigentlich alle so, jeder hat schon mal was drüber gehört. Wie war das denn für dich? Das ist ja auch mit extrem viel, wie soll ich sagen, Aufwand verbunden. Du bist ja einige Stunden dann an der Maschine dran, ne? Und dann ist man auch meistens ein bisschen groggy und fühlt sich nicht ganz so fit. Was ging dir da durch den Kopf, wo du gerade noch eigentlich ganz gesund warst und da hier mit als junger Kerl da rumgesprungen bist und jetzt auf einmal sollst du Dialyse machen?
Ja, das war damals eigentlich so gefühlt für mich gar nicht so eine große Katastrophe, weil Schule, ja, war, also ich war schon gerne in der Schule, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon eine Cortisontherapie bekommen. Mhm. Und ich habe da schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, was da mit einem äußerlich passiert. Es ging mir alles 100% genauso. Und ich habe mich halt überhaupt nicht mehr wohlgefühlt.
Dann bist du richtig aufgedunsen auch dann?
Ja, ja, das war echt, das war nicht ohne. Ja. Und das hat auch in der Schule, mir ging es auch häufig nicht mehr so gut dann. Und deswegen war ich dann froh, bei der Dialyse zu sein. Es war eine kleine Kinderdialyse. Es gibt so ein paar Kinderdialysezentren extra und der Betreuungsschlüssel ist höher. Und es war damals prinzipiell eine gute Zeit. Aber klar, Dialyse, das Verfahren an sich, also es gibt jetzt zwei Verfahren, aber das, was ich hatte, dieses Hemodialyseverfahren, das ist schon eben eine krasse Sache.
Okay.
Also auch die Punktion, man kriegt ja zwei große Nadeln in den Arm. Da hatte ich schon immer echt große Angst vor.
Ja, das kann ich mir vor, gerade als Kind, ne, da denkt man so, oh nee, Nadeln mag ich jetzt nicht unbedingt haben. Und wenn man dann sieht, was für Teile da eigentlich reingestochen werden, die sind schon sportlich. Ne? Es war da schon klar, dass du eine Niere brauchst, oder?
Ja.
Ja, okay. Und dann, wie stelle ich mir das vor? Also, das ist ja dann, du kannst ja, wie lange kann man auf einer Dialyse leben oder mit einer Dialyse leben? Für ewig oder?
Ja, prinzipiell unbegrenzt. Üblicherweise sterben Menschen an der Dialyse nicht wegen der Dialyse, sondern wegen den Begleiterscheinungen. Aber da kann man natürlich auch Glück haben. Also die zwei schlimmsten sind auf jeden Fall Gefäßverkalkung und auch Osteoporose.
Okay.
Und das sind so zwei Sachen. Also häufig sterben dann ältere Menschen an einem Schlaganfall und ähnlichem. Aber Dialyse an sich geht meines Erachtens nach unbegrenzt.
Okay, also bedeutet das dann, wie oft in der Woche muss man dann zur Dialyse?
Also bei dem Hemodialyseverfahren dreimal die Woche, vier bis fünf Stunden.
Übel.
Und das ist, also das Schlimmere für mich war dadurch, dass die Nieren natürlich nicht mehr funktionieren. Scheidet man ja nichts mehr aus. Also die komplette Flüssigkeit bleibt im Körper.
Okay.
Und dieses Trinkregime, 500 Milligramm oder Milliliter Wasser am Tag, inklusive Müsli oder was.
Ach, mehr durftest du dann gar nicht zu dir nehmen?
Nee, genau. Okay, sonst wird die Herzbelastung relativ hoch auch.
Okay.
Und das war richtig hart. Also das, da habe ich echt gelitten.
Das glaube ich. Ey, wenn im Sommer heiß und Durst und so,
richtig,
ne? Ich meine, das Gefühl ist ja nach wie vor da, dass du das möchtest.
Richtig. Ja, ja.
Wahnsinn. Was passiert mit der Flüssigkeit? Die wird dann ausgeschwitzt oder resorbiert?
Die wird rausdialysiert.
Ah, durch die Dialyse dann.
Ja, das ist auch tatsächlich ein großer Teil, der die Dauer der Dialyse bestimmt, die Flüssigkeit rauszuziehen, weil wenn du das zu schnell rausziehst, dann kann dein Kreislauf kollabieren. Und deswegen musst du das über einen Zeitraum strecken und die Herzbelastung ist eh relativ hoch.
Ja.
Das heißt, auch wenn du zu viel trinkst, hast du immer sofort das schlechte Gewissen, oh, Herzbelastung ist zu hoch, das ist nicht gut.
Verstehe. Und so. Ja, ich kenne das von mir. Also ich habe tatsächlich, einer meiner Nieren hat nur noch eine 30-prozentige Leistung. Das ist aber von, also die andere ist dafür vollkommen okay, aber das hat von meiner Schwangerschaft tatsächlich. Also ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, die Niere halt extrem angegriffen hat. Ich war auch, ich habe überall Wasser eingelagert. So hat man das festgestellt gehabt erstmal. Ne?
Ja.
Also so richtig krass. Und ich weiß noch, dass du damals, das ist schon lange her, dass die Ärzte gesagt haben, ja, Wassertabletten ist gar nicht so ungefährlich, weil es das Herz belastet, wenn das zu schnell aus dem Körper ausgeschieden wird. Und für mich war das alles so, okay, what? Keine Ahnung, weißt du so. Aber bis jetzt, toi, 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 kann ich nur sagen, also trotz alledem hat das so funktioniert. Ich habe immer Wassereinlagerungen, aber nicht nur von der Niere, aber auch vom Cortison halt, ne? Aber auch von der Niere natürlich. Aber schon, das ist schon seit über 20 Jahren jetzt. Ja. Und deswegen weiß ich das schon so ein bisschen. Allerdings finde ich das halt auch immer so krass, weil man hat ja so, man denkt gar nicht weiter. Okay, die Niere funktioniert nicht, aber es gibt ja so viele Begleitsachen, wie du schon sagtest, die dazukommen. Das Herz ist ja einer der Hauptbegleiterscheinungen, dass das Herz-Kreislauf-System ja so angegriffen wird halt auch. Dann trinkst du jetzt 500 Milliliter maximal am Tag und alles, was darüber hinausgeht, kriegt man direkt ein schlechtes Gewissen. Und dann ist man auch noch, sage ich mal, 14 oder so dabei und möchte sowieso das alles nicht, weil das ist anstrengend. Das bestimmt deinen Alltag und dein Leben dann in dem Alter, oder?
Ja, ich hatte damals riesiges Glück. Also ich war nur 4,5 Monate an der Dialyse. Das ist wirklich auch die große Ausnahme und heute auch nicht mehr weiter vorstellbar. Weil einfach die Bedürftigen für Organe einfach größer sind und auch weniger gespendet wird. Deswegen war es damals okay, weil es über so einen begrenzten Zeitraum war, aber die Dialyse an sich, also ich habe mich halt vollständig aus dem sozialen Leben in der Schule verabschiedet. Mhm. Also ich war da irgendwie und mir war immer super kalt. Das ist, also wenn man an Dialyse ist, es geht den meisten so, friert man ständig. Okay. Was echt nicht cool ist und man ist halt immer müde. Und deswegen ist man auch überhaupt nicht in geselliger Stimmung.
Nee, gab's nur nicht. Das drückt ja auch die Psyche total. Ne?
Ja.
Und also. Von daher, du hast also 4 Monate Dialyse gemacht und dann kam dein Spenderorgan. Das heißt also, ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, okay, der Arzt oder die Ärzte sagen, du brauchst ein Organ, ein Spenderorgan, kommst du auf eine Liste. Wie wird da priorisiert?
Also du kommst auf die Liste ab dem ersten Dialysetag.
Ja.
Kinder bis zum Alter von 15 haben dann Bonus. Und die Liste, das ist so ein europäisches Verfahren. Und in Holland gibt es da ein Ranking, wie genau der Algorithmus da ist oder wie das da gemacht wird. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Weil da auch extrem viele Faktoren zusammenhängen, auch an Alter, was für eine Blutgruppe man hat und so weiter und so fort. Es gibt auch noch eine Dringlichkeitsliste, die werden dann bevorzugt. Aber ab ersten Dialysetag und dann wartet man einfach auf einen Anruf und muss natürlich immer in der Nähe der Klinik sein, sonst geht einem das Organ. Dann kriegt es jemand anders, ganz platt gesagt.
Und das, dieses Verfahren, also dann stirbt jemand und dann gibt es ein Match, das heißt Blutgruppe und alles passt zusammen und dann wirst du angerufen womöglich und dann geht alles so zack, 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 oder?
Ja, das muss dann so schnell wie möglich gehen, ja. Kurzer Einwurf nur, heutzutage muss die Blutgruppe schon gar nicht mehr stimmen.
Ach, ist
die
das so, ja?
Die machen echt Fortschritte, ja.
Krass.
Nee, aber das ging dann alles wahnsinnig schnell. Also bei der zweiten Transplantation war es ja eine Lebensspende, da war alles super
geplant wahrscheinlich,
abgestimmt und geplant, aber das ist dann einfach nur ein Film, der abläuft und man kriegt das nicht so mit, man lässt es nur über sich geschehen und die richtigen Erinnerungen setzen dann wieder in der Notfallstation ein.
Hattest du Angst?
Ja, ich war schon wahnsinnig nervös und ängstlich, weil es ist ja keine schwierige Operation und so, aber es ist halt ein neuer Lebensabschnitt. Man weiß, das ist jetzt gerade wichtig.
Mhm. So. Ja, auch wenn man erst 15 ist. Ne?
Ja, klar.
Wie haben deine Eltern mit deiner Diagnose wie sind die damit umgegangen? Wie war die Stimmung zu Hause?
Ich weiß gar nicht, wie die das so aufgefasst haben. Ich weiß nur, dass der Umgang ganz schön anderer war. Also meine Mutter hat sich 100% reingehängt. Die hat mich auch immer zur Dialyse gefahren und die war immer für mich da. Und das war damals, also es ist mir jetzt ein bisschen peinlich zu erzählen, aber es hat mir damals total geholfen, wenn die mich punktiert haben. Ich habe immer die Hand meiner Mutter dabei gehalten und sie dann in dem Moment gedrückt. Und das war halt so das Ritual.
Aber warum halt peinlich? Das muss dir gar nicht peinlich sein. Ich meine, du bist immer noch das Kind. Ne? Also egal, ob du erwachsen bist oder nicht.
Ja, damals war ich schon 15. Also.
Jo, aber, also sorry, ich würde heute dann, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hätte, würde ich auch noch heute die Hand meiner Mutter halten wollen.
Ja.
Also das ist absolut absolut nicht verwerflich. Ne? Also, also war sie eine große Stütze für dich. Du hast Geschwister?
Ja, 2 Schwestern.
Und wie war das für die so? Weil du warst ja dann doch derjenige, der natürlich, oder sagen wir mal nicht natürlich, aber wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja, das haben meine Eltern aber, also es war auch eine psychologische Betreuung mit bei dieser Kinderdialyse und die hat meine Eltern auch so ein bisschen gecoacht natürlich während der Zeit und meine Eltern haben das halt auch klar thematisiert bei meinen Geschwistern und es gab eigentlich nie Trouble und war jetzt auch nicht so, dass ich immer im Mittelpunkt stand, was wirklich sonst durchaus ein Problem sein kann, wie ich so an Ecken gehört habe, aber das war bei mir glücklicherweise nicht der Fall.
Mhm.
Ja.
Als du deine neue Niere bekommen hast, wusstest du, mit 15 weiß ich nicht, ob man dann schon so weit denkt, vielleicht heute in der Retrospektive, aber wusstest du, da ist ja jetzt jemand gestorben, der mir sein Organ hinterlassen hat. Ne? War das komisch für dich, zu wissen, dass da irgendwie ein Organ von jemand anderem in deinem Körper weiterlebt?
Ja, habe ich auch häufig drüber nachgedacht, warum mich das gar nicht so richtig gestört hat. Also ich habe es ja von vielen anderen, man ist so, wenn man in so einer Kinderdialyse ist, relativ vernetzt. Also ich habe viel Erfahrung von anderen Transplantierten. Und wir sind ja auch auf Freizeiten und so gefahren. Ja. Da haben sich viele schon richtig harten Kopf gemacht. Und man kann auch dann Brief schreiben an die Angehörigen des Verstorbenen. Und wenn die wollen, können die antworten, müssen die nicht. War mir aber immer, ja, was heißt egal. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich denen damit einen Gefallen tue, zwangsläufig. Ja. Und irgendwie, ich war einfach dankbar. Also, ich finde es cool. Und also ich habe auch einen Organspendeausweis.
Ja.
Ich weiß nicht, was man da noch nehmen
kann.
Wahrscheinlich nichts. Wer weiß. Ich meine, und wenn es nur irgendwie von den Augen ist, irgendwas. Ich war einfach dankbar. Und ich finde es cool, dass es jemand macht, weil so ist ja wirklich... Selbst mit seinem Tod hat man noch was Nützliches getan. Also ich finde das zutiefst christlich.
Ja, weiß man was? Kriegt man Infos über denjenigen?
Nur so ein paar Rahmendaten. Das Alter, mein Spender war sehr jung noch.
Wie alt war dein Spender?
Ich glaube so 21.
Okay.
Und das ist dann schon krass. Aber sonst nichts. Nee.
Du sagst, es ist sehr christlich. Glaubst du an Gott?
Ja, das tue ich. Also ich bin auch damals tatsächlich, meine erste große Wanderung war der Jakobsweg, also der Nordweg an der Nordküste. Und das war schon unter dem, also ich hatte mir Pilgern vorgenommen, das war jetzt nichts. Ich wollte pilgern.
Okay, und, ja, Jakobsweg. Da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen gleich, weil ich einfach auch deine Extrem, also ich sag mal jetzt Extremsport ist vielleicht übertrieben.
Ja.
Extremsport für deine körperliche Konstitution, würde ich es mal einfach so sagen. Also von außen betrachtet, so rein objektiv gesehen, du siehst es mit Sicherheit anders, weil du eigentlich ganz normal leben möchtest, denke ich, wie jeder andere auch auf dieser Welt. Du hast dann... Du kriegst dieses Organ. Hat sich dein Leben dann verändert? Also auch inwiefern? Du konntest auf jeden Fall, musstest du nicht mehr zur Dialyse. Du musstest aber ab dem Tag mit Sicherheit noch mehr Medikamente zu dir nehmen. Also wahrscheinlich auch Immunsuppressiva und Co.
Genau.
Hat natürlich die Nebenwirkung, dass man relativ häufig krank wird, weil man einfach auch kein gutes Immunsystem mehr hat. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Hast du dann gedacht, jetzt lebe ich erst recht und mache alles mit dieser neuen Niere? Oder was gab es da, Defizite? Erzähl mal.
Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also gerade für jemanden, der jung ist und der vielleicht auch noch unterwegs sein möchte, ist einfach das Beste, wenn es ja, also geht es einfach wieder gut.
Ja.
Also was ich vorher meinte, dass man ständig friert und so und dass man immer müde ist, ist eine ständige Belastung jeden Tag.
Ja.
Ich war so dünn wie mein Leben nicht mehr. Ich habe 10 Kilo weniger gewogen wie jetzt.
Okay.
Und man hat sich selber nicht wohlgefühlt und man musste so viel Zeit unter der Woche immer da sein, was den Tag bestimmt hat. Und das war ja auf einmal alles weg. Von daher, ja, die Medikamente, das ist den Preis auf jeden Fall wert.
Ja.
Und Dialyse ist, also ich kann ja immer nur von der Hämodialyse reden, ne? Das ist eine wirklich üble Sache. Also es ist wirklich nicht cool. Es ist jeden Tag einfach nicht cool. Und man hat das natürlich irgendwie akzeptiert, dass es Leute jetzt so viele Jahre machen, weil hier keine anderen Lösungen gefunden werden. Aber jeder Tag ist scheiße.
Mhm.
Und da ist Transplantation ist einfach, ja, da geht's Leben nur los.
Ja, geht's ab. Absolut.
Entsprechend habe ich das dann auch so umgesetzt. Ja, was natürlich nicht immer gut war, aber das gehört dann irgendwie dazu.
Also exzessiv gelebt.
Ja, für meine Verhältnisse exzessiv ist immer ein sehr weiter Begriff.
Ja.
Ich bin jetzt nicht auf irgendwelchen Rails vollgedröhnt rumgerannt, aber ich habe es mir sonst schon gegeben. So.
Ja. Und was hat deine Familie so dazu gesagt, wenn du mal so Party machen warst? Hat die Mutti bestimmt geil gefunden, oder?
Ja, für die war das häufig eine ziemliche Katastrophe.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Weil die hatte auch Vater, der ein bisschen zu viel getrunken hat, die war dann so ein bisschen geschädigt. Die war sehr sensibel für
Alkohol und
von Besoffenen. Also und ich krieg eine große Fresse, wenn ich was getrunken
habe. So, ja.
Die mussten schon richtig, richtig viel mitmachen. Also meine Eltern Hut ab, dass die da die meiste Zeit über Kur geblieben sind, weil das war ja auch krasser Schindluder einfach mit der Niere so.
Ja, ja, absolut. Halt was,
also kannst du bei einem pubertierenden Jugendlichen nicht verhindern.
Ja, natürlich nicht. Also, aber um dir halt so ein bisschen auch gut sprechen zu wollen, du bist halt auch in der Pubertät gewesen. Also ich meine, jeder Jugendliche macht irgendwie Scheiß, ne? Und hat dann diese, mir doch scheißegal, leck mich am Arsch, ich mach das jetzt, weil mir geht's ja gut eigentlich wieder. Also, ne? Ich glaube, du kannst noch gar nicht so weit schauen oder über diese Tischkante hinwegschauen und zu sehen, was ist schon in 15 Jahren? 15 Jahren ist aber nicht jetzt, weißt du? Und von daher, aber da springen wir jetzt hin. Deine Niere, also hält in der Regel so 15 Jahre, ne, sagt man. Also zumindest habe ich das gelesen irgendwo.
Also ich habe Zahlen von vor 4 Jahren und also wenn du eine Leichenspende kriegst, hält sie nicht so lang. Mhm. Die Gründe dafür sind nicht klar erforscht, aber wahrscheinlich ist einfach, man gibt sich mehr Mühe, wenn es von der Mutter ist. So. Und es ist, die Operation ist geplant und da passt alles auf jeden Fall. Ja. So. Also, deswegen halt nie so 2 Jahre länger.
Okay, also so 17 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, Pi mal Daumen, plus minus, Daumen, was auch immer. Genau. Okay, das heißt, nach 15 Jahren, und ich muss auch ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, weil ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre, weil du ja mit meinem Mann Besties bist. Und deswegen fand ich auch deine Geschichte so interessant, weil ich mich sehr oft gefragt habe, okay, ja, doppelte Nierentransplantation, okay, sitzt mit meinem Mann da oben, trinkt ein paar Bier und macht auf Wochenende durch, weißt du, so nach dem Motto, einfach das, was man einfach macht, wenn man so halt ein Männerwochenende macht, ja.
Exakt.
Und dann dachte ich mir, ich weiß es nicht, ich konnte das teilweise, einmal konnte ich verstehen, ja, weil du möchtest leben und andererseits wär die Angst in mir einfach, weil es halt ein Organ ist, das natürlich durch Trinken auch sehr schnell irgendwie geschädigt werden kann, keine Ahnung. Deswegen finde ich es halt auch super interessant, wie dem auch sei, habe ich mitbekommen, als du deine zweite Spenderniere bekommen hast, da war ich mit Benny schon zusammen gewesen und ich weiß noch, vorher habe ich dich schon kennengelernt, da fand ich immer, du hast auch wieder Dialyse bekommen vor deiner Spenderniere. Und was mich an dir so geschockt hat, und das spreche ich jetzt einfach so raus, waren deine Arme, ey, die hatten diese Beulen und ich dachte so, was ist das denn? Das sah so schmerzhaft halt vor allen Dingen aus, ne? Und aber für jemand, der sowas, ich hatte sowas halt noch nie gesehen. Ich habe ja schon viel Krankheit gesehen, wirklich in meinem Leben.
Ja, hast du,
aber noch keine, also mein Opa hatte Dialyse, weil er schwer Diabetiker war und seine Nieren kaputt halt gegangen sind. Aber das ist irgendwie trotzdem beim Opa, keine Ahnung, aber ich klein, weißt du? Aber
ja, verstehe ich.
Und dann sehe ich dich da mit deinen Armen und ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, was es ist. Ich habe dann irgendwann Benny gefragt, was hat der denn da an seinen Armen?
Ja, ist ein cooler Show-Effekt, ja, auf jeden Fall.
Ja, und sind das Katheter? Was ist das? War ein Katheter oder sowas?
Nee, da ist nichts Künstliches drin. Die haben da eine Arterie und eine Vene zusammengenäht, um den Blutdurchfluss zu erhöhen. Ah. Und das machen die für die Dialyse, weil ich bin ja super schlecht mit Zahlen, aber in diesen 4 bis 5 Stunden Dialyse filtern die schon 80 Liter.
Wow.
Da kann man sich natürlich ausrechnen, was für ein Durchfluss da ist durch diesen Schand.
Ja.
Und dadurch kann man halt effektiver filtern, als wenn du jetzt einfach normal von jemandem Blut rausnimmst.
Okay, also du hast da auch einen Schand gehabt dann quasi? Im Arm. Dann, also ich kenne das halt von Bennys Bruder im Kopf, also man hat ja öfter einen Kopfschand. Das ist dann, und das wird dann angestochen wieder und dann wird dann die Dialyse gemacht.
Genau, die wird dann durch die Maschine gejagt, da ist so eine Filtereinheit drin, es sind so ganz viele kleine Härchen, jetzt mal vereinfacht gesagt.
Mhm.
Und natürlich auch noch die anderen Filtersysteme und da wird zum einen das Wasser ausgezogen und Giftstoffe halt.
Okay. Wie lange, also ich habe in deinem Fragebogen ja gelesen, für dich ist so einer der größten Ängste so auch, dass du wieder auf Dialyse machen musst. Ja,
voll.
Und wie lange hast du die Dialyse denn gemacht jetzt vor der zweiten Transplantation?
11 Monate. Okay. Also es hat für die Verhältnisse relativ lang gedauert, weil es war von Anfang an klar, meine Mutter will spenden und da hat dann die Bürokratie langsam gearbeitet und ich musste noch eine zweite Runde bei der Psychologin drehen, weil ich zu ehrlich war.
Ehrlich?
Ja.
Was? Okay, jetzt muss ich es wissen, weil ich ja selbst hier fachmäßig unterwegs bin, aber solche Sachen haben wir halt nicht, habe ich halt nicht. Was war denn zu ehrlich? Du hast keinen Bock auf die Niere, oder?
Ich habe halt gesagt, dass ich früher auch Scheiß gemacht habe, klar. Also,
ach so, also bist du zu schluderig damit umgegangen, quasi.
Ich hab gesagt, dass habe ich, also sie hat mich das gefragt, so, ja, sind Sie schon mal unverantwortlich mit Ihrer, das ist so ein Ethik-Test. Ja, und genau, deswegen dachte ich, ja klar, logisch, ja, ich auch, auf jeden Fall. Und irgendwie war ich dann halt zu ehrlich und die Frau hat, ja, keine Ahnung, die war der Meinung, dass da noch ein zweites Gespräch nötig wäre, hatte dann ewig keinen Termin und deswegen musste ich da 3 Wochen länger in Dialyse bleiben.
Wahnsinn. Aber überleg mal, halt, ey.
Ja, und dann habe ich das zweite Mal irgendeine Scheiße erzählt. Ich meine, wenn die das wollen, dann erzähle ich denen halt Mist.
Aber das ist doch eigentlich traurig, weißt du, da will man ehrlich sein und dann werden ein Stein in den Weg gelegt, was ich sowieso krass finde. Also wenn meine Mutter oder ich als Mutter, sagen wir mal, meinem Kind eine Niere spenden möchte, dann möchte ich meinem Kind eine Niere spenden. Ich finde nicht, dass da ein Ethikrat irgendwas beschließen sollte oder müsste, weil ich als Mutter möchte, also das ist mein erstes Ziel, mein Kind im Leben zu halten, ne? Und egal was ist und was kommt. Aber hier in Deutschland ist die Bürokratie eine andere als vielleicht woanders. Ich glaube, in Amerika ist das nicht so. Also ich habe selbst noch nichts mit sowas zu tun gehabt, aber durchaus schon gehört und liest ja auch nach und so, aber Ethikrat finde ich schon mal eine krasse Aussage.
Ja, ich finde die Idee dahinter ziemlich gut. Also ich meine, dass die so versuchen, Organhandel vorzubeugen.
Ja gut,
und
das ist klar. Aber
dass die Leute nochmal sensibilisieren, dass sie sagen, okay, wenn du die Niere jetzt weggibst, die ist dann wirklich weg. Also du hast keine Ansprüche mehr, auch nicht an denjenigen, der die Niere in sich trägt.
Aber wenn es halt die Mutter ist, finde ich es halt wieder...
Ja, das ist schon schwierig.
Also wenn es jemand Fremdes ist, wenn jetzt mein Kumpel sagt, hier, ich gebe dir eine Niere von mir, dann würde ich dem sagen, überleg dir das bitte 500 Mal. Weil ne, das ist halt, und das ist deine Gesundheit. Weil wenn deine eine andere Niere kaputt geht, dann hast du nichts mehr, weißt du? Das ist
hast recht. Nee, es war auch, ich gebe dir da recht.
Und deine Mom, wie war das für dich, als deine Mom gesagt hat, hier, ich gebe dir meine Niere? Und warum hat sie nicht die Niere schon mal gegeben? Also, weißt du, was ich meine? So. Oder ging das noch nicht, weil du noch zu klein und jung warst?
Nee, meine Eltern haben das ziemlich einfach durchgerechnet. Haben gesagt, jetzt, wo er noch keine 15 Jahre ist, also ich habe die kurz vor 15, habe ich die ersten Nierenprobleme bekommen, nehmen wir den Kinderbonus noch mit, die Wartezeiten sind nicht so hoch. Mhm. Und beim zweiten Mal spenden wir dann. Mhm. Und dadurch, dass mein Vater jetzt auch ein paar Vorerkrankungen mittlerweile hat, die nicht mehr zum Spenden befähigen, war das für die beiden relativ klar. Und das haben die mir auch immer gesagt, deswegen war es für mich nicht überraschend. Aber ja, ist natürlich dann trotzdem nochmal ein krasser Moment, wenn es dann konkret wird, ne? Wenn man weiß, okay, jetzt ist es soweit, jetzt wird deine Mutter deinetwegen aufgeschnitten und wer weiß, kann ja was passieren.
Ja, klar. Und hast du intensiv mit deiner Mom darüber gesprochen, so im Vorfeld und gesagt, hier, überleg dir das und das und das, weißt du, so, keine Ahnung.
Nee. Ich glaube, also ich wusste einfach, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich es auch machen. Mhm. Weißt? Deswegen war es irgendwie, für sie war es klar, für sie war es Selbstreden. Und ich glaube, sie hatte da auch mit meinem Vater drüber geredet und es war, weiß nicht. Nee, da musste nicht mal viel zwischen uns geredet werden. Mhm. Es war so eine abgemachte Sache.
Sehr schön. Und das funktioniert. Ich glaube, du hattest anfangs so eine leichte Abstoßreaktion gehabt, ne? Wie ich das so mitbekomme. Dachte man, dass es vielleicht sogar in die Richtung geht. Ne? Zumindest habe ich das irgendwie mitbekommen. Was denkt man da so? Man hat ja konstant Angst, dass der Körper das fremde Organ abstößt. Und dann? Was ist dann? Dann geht es wieder Dialyse und der ganze Klimbatsch fängt von vorne an, oder was?
Ja klar, also das ist, also ich meine, die Ärzte sagen, das ist unwahrscheinlich, das passiert nicht so häufig und eine Abstoßung, da hat man schon noch ein paar Waffen dagegen. Mhm. Aber das sind meist ziemlich banale Waffen wie, oh, du hast Probleme, dann schießen wir dein ganzes Immunsystem ab.
dann kommen halt die anderen Sachen, weißt du, so.
Ja, das sind dann so Effekte, die daraus entstehen, aber das ist die Angst, die einen immer begleitet. Mhm. Und das ist auch diese psychische Belastung, die irgendwie schwer zu greifen ist oder auch schwer zu erklären ist und die auch schwer Leute verstehen können, die solche Probleme noch nicht hatten oder niemanden im Umfeld haben, weil das trägst du immer mit dir und du weißt, es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht bist du nächste Woche in Dialyse und dein Leben ist im Arsch.
Wie häufig also, so denkst du daran? Halt.
Oh, das ist phasenabhängig. Also ich habe halt manchmal so krasse Durchhänger, wo so eine Woche einfach dann man einfach den Blues hat und das geht mir natürlich so wie jedem anderen auch und ja, solche Fragen stellen sich ja gerade so, wenn man an seine Zukunft denkt und sich überlegt, wie viel Zeit hast du noch, gutes Leben. Also ich stelle das jetzt halt so mit meinen Erfahrungen. Ja, andere Leute kommen ganz hervorragend an der Dialyse zurecht. Gerade ältere Leute lieben
den Dialyse.
Rhythmus. Ja. Naja, die kriegen ihr Käffchen.
Ja, ja, klar.
Und es wird gefragt, wie es denen geht und so. Für die ist das super.
Sitzen sie da und werden betüttelt so ein bisschen.
Ja, und Leute, die ein super geregeltes Leben haben, die kriegen das alles eingetaktet. Es gibt auch Nachtdialysen und so. Aber für mich ist es halt nichts.
Nachtdialyse, das heißt, du schläfst dabei oder was?
Ja, genau.
Okay.
Da gibt es halt nur in richtig großen Städten. Da war ich damals nicht in Münster. Und deswegen, viele kommen damit zurecht, aber für mich, also ich habe es körperlich nicht so gut verpackt. Ich bin auch echt nicht so konsequent, was so das Trinken angeht. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich bin halt auch gern, ich mache gern so Urlaube, wo man halt abseits der Zivilisation unterwegs ist. Mhm. Das geht gar nicht dann.
Okay, jetzt haben wir ja so ein bisschen über so Familie, da ist ja offensichtlich ein hervorragender Zusammenhalt und finde ich auch ganz, ganz klasse. Auch das Verständnis natürlich, man wächst ja miteinander da irgendwie rein, denke ich. Und auch die Verbindung wahrscheinlich zwischen Mutter und dir ist durch das Ganze wahrscheinlich noch enger geworden, vielleicht sogar als vorher.
Definitiv.
Jetzt gehen wir mal so auf die Freunde und Partnerschaften um. Da ist es ja wiederum anders. Also da, ich glaube, da gibt es verschiedene Kategorien von Menschen, die ich ja selbst auch in meiner eigenen Krankengeschichte erlebt habe. Da hast du die guten, verständnisvollen und die, die überhaupt nichts verstehen und die, die überhaupt rücksichtslos sind. Und das ist halt, finde ich, immer so ein extremer Kampf. Weil eigentlich ist es anstrengend. Ne? Man möchte eigentlich einfach nur, denkst du nur, halt die Fresse einfach. Weißt du, so ich.
Ja.
Einmal hat man schlechte Tage, dann heißt es, okay, heute hast du einen schlechten Tag. Warum? Gestern nicht so gut. Du siehst doch gar nicht krank aus, Mensch. Wie kann es dir denn schlecht gehen? Du siehst voll gesund aus. Was ist da los? Weißt du, und das, sowas finde ich immer unfassbar anstrengend, ja. Weißt du, nur weil du nicht krank aussiehst, heißt noch lange nicht, dass du ein Riesenpaket mit dir jeden Tag rumschleppst. Nur hockst halt nicht in der Ecke und holst rum oder legst dich ins Bett und wartest, bis es vorbei ist. Wie erlebst du diese Sachen, weißt du, du siehst doch gar nicht krank aus. Warum stellst du dich so an? Oder hey, was ist da los? Die Rücksicht ist einfach nicht die, die sie sein sollte, weil man einfach mal nicht was sieht, weil du halt gelernt hast, über viele, viele Jahre hinweg mit so einer Krankheit zu leben und einigermaßen normal zu leben. Das willst du ja auch. Aber trotzdem gibt es Tage, wo es einfach nicht geht, so wie erwartet wird. Wie empfindest du das? Wie empfindest du das, wenn du diese Rücksichtslosigkeit zum Beispiel am Arbeitsplatz oder ganz besonders jetzt in der Corona-Krise? Ich meine, hallo, also das ist, du bist immunsuppressiv Nummer eins, ja? Also, wenn du dann, keine Ahnung, Ärzte ohne Masken, dann irgendwelche rücksichtslosen Arbeitskollegen, denen doch scheißegal ist, ob sie einen Schnupfen haben oder vielleicht Corona, dann trotzdem auf die Arbeit rennen. Oder wenn du hörst, es gibt jetzt eine neue Mutation, die 70% ansteckender ist, weißt du, denkst du so, holy shit, weißt du?
Ja, also erstmal zu den Freunden von gerade noch. Also was für mich echt ein sehr einschneidender Moment war, so generell, als mir echt kacke ging, also als ich meine zweite Niere verloren habe. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil ich hatte mich damals von meiner ersten richtigen Freundin getrennt und im Zuge dessen habe ich auch die Niere verloren. Also Psychosomatik. Es war ganz, ganz schlimm für mich. Es war der erste große Riesen-Liebeskummer. Und ich habe halt total abgekackt. Ich hatte dann auch eine Mittelohrentzündung und dann war ich im Krankenhaus, Abstoßung, dann ging es noch 2 Wochen und dann war so richtig, richtig hin, die Niere. Und das war schrecklich einfach alles. Und in solchen Momenten merkst du dann einfach, wer für dich da ist und wer nicht. Und auch wenn Leute dich besuchen, weil das ja der Anstand gebietet und mal sich melden.
Dann bleib lieber weg, echt.
Ja, dann merkst du halt ganz schnell, wer von sich redet und nur so ein paar Alibi-Fragen stellt und wer ernsthaft Sorge um dich hat. Und das war so ein Moment, wo ich dann echt knallhart einfach meinen Freundeskreis neu geordnet habe. Und deswegen, was so das Umfeld angeht, ich halte meine Kontakte sehr begrenzt und versuche echt nur mit coolen Leuten rumzuhängen.
Ja.
Und deswegen, wo du gerade Arbeit sagtest, da kannst du es halt nicht. Ne?
Nee.
Da kannst du nicht aussuchen. Und das ist schon, also die Rücksichtslosigkeit ist schon heftig. Die Leute scheißen schon ziemlich drauf und nehmen Mundschutz in deiner Gegenwart ab und du hast ja auch, was du gerade andeutest mit dem Arzt, war
das ist
ein Kardiologe, ein Herzarzt, der der den nicht getragen hat und dafür auch noch irgendwelche Gründe vorgetragen hat. Also ich habe ihn nett gefragt und man ist einfach fassungslos und man ist einfach erschüttert, wie Leute einfach, das ist so eine Kleinigkeit und deswegen.
Das ist Mini, ein Läppchen vorm Gesicht, ne? Ja. Und das auch nur, wenn jemand anders vor dir ist oder in deiner Nähe ist. Und gerade bei jemand wie dir. Und ich denke dann halt immer, stell dich nicht so an, du stirbst doch eh nicht da dran. Na ja, okay, fein. Vielleicht stirbst du nicht da dran, weil du gesund bist. Aber das Risiko, muss man das Risiko denn überhaupt eingehen? Verstehst du? Ja. Klar, kann auch bei dir gut gehen. Weiß man nicht, ne? Kann aber auch gar nicht gut gehen. Und das ist, dann hat man so sein Leben lang hart gekämpft, um am Leben zu bleiben, mit zwei Nieren und Immunsuppressiva und Dialysen und hin und her. Und dann aus Rücksichtslosigkeit wegen anderen Menschen verliert man dann vielleicht sein Leben. Und das finde ich, das kann einfach gar nicht sein. Das ist für mich undenkbar. Geht nicht in meinen Kopf, sowas.
Ja, mich macht es auch echt wütend. Also. Weil die wissen es auch noch. Ich meine, Leute auf der Straße draußen, die einfach aggro sind, weil sie mit dem Leben nicht klarkommen, da weiß man halt, das sind Opfer. Aber bei den Arbeitskollegen, die wissen, die um einen wissen, also die wissen das schon alle mehr oder weniger, dass da was ist und dass ich da schon immungeschwächt bin. Ich habe jetzt auch mein eigenes Büro, also das ist ja schon ein ziemlich klarer Indikator dafür. Und wenn die dann in meinem Büro auch dann sich da umarmen, weil einer Geburtstag hat, du guckst es an und ich kriege halt Gesichtsentgleisung einfach. Das ist voll krank irgendwie.
Aber es ist ja auch, nein, du hast ein eigenes Büro, weil du halt besser behandelt wirst. Das denken die vielleicht, ja. Du bist Mr. Special hier oder sowas, keine Ahnung. Das ist einfach... Rücksichtslosigkeit, das wird ganz groß geschrieben. Du wohnst ja in Leipzig, ne? Und da geht es ja sowieso rund, ne? Also so wie ich das immer in den Nachrichten verfolgen kann.
Ja. Die Sachsen, weiß auch nicht. Also da gibt es ja gerade die wildesten Theorien, dass auch da, wo mehr AfD gewählt wird, sind die Leute auch resistenter gegen Regeln.
Ist in der Tat so, ja.
Und da werden natürlich nach Gründen gesucht, vor allem weil die Sachsen sich im ersten Lockdown ja noch richtig abgefeiert haben.
Weil sie so gut davongekommen sind.
Ja, ne? Ja, genau, und jetzt das. Aber die Leute, die haben halt, natürlich ist auch noch die alten Ostzeiten, ist jetzt Küchenpsychologie, altes Misstrauen gegenüber Politik und gegen Entscheidungen der Politik. Ja. Und das hatte damals auch seine guten Gründe gehabt und das steckt, glaube ich, einfach ziemlich tief drin. Das
kann gut sein, ja, definitiv. Nur hier geht es halt nicht um Politik eigentlich, hier geht es um... was ganz anderes, ne? Und was Unkontrollierbares vor allen Dingen.
Ja, richtig.
Denn das ist einfach, ja. Und das ist ja so, was die Menschen nicht sehen. Das ist ja ähnlich wie bei der Krankheit. Man sieht dir nicht an, dass du krank bist, also kann man es auch nicht akzeptieren, weil du hast ja nichts. Du kannst dich ja fortbewegen, also hör mal auch rumzujammern. Ja. Und ähnlich ist es wie ein Virus, den siehst du auch nicht. Ja, klar, manche haben gar nichts, manche haben nur einen Schnupfen und die anderen sterben halt, ne? Und das ist so krass einfach. Und da denke ich,
das ist,
und ich glaube auch tatsächlich, dass das noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Und von daher ist es halt gerade für Menschen, du bist ja eingeschränkt, dein Leben lang schon quasi eingeschränkt. Deine Zeit, du wirst mit Sicherheit keine Lebenserwartung haben wie ein normalsterblicher Mensch. Ist einfach so, spreche ich einfach mal jetzt einfach so in den Raum.
Ja, lustigerweise, wenn ich dir widersprechen darf, solche Fragen stelle ich ja den Ärzten immer wieder.
Und, wie ist meine Lebenserwartung?
Ja, klar, warum nicht? Und tatsächlich ist die Lebenserwartung nicht niedriger bei Nierentransplantierten. Ja. Bei den anderen weiß ich es nicht, weil die werden ja viel besser gescreent. Also alle Vorsorgeuntersuchungen immer jedes Jahr voll durch. Du wirst komplett abgecheckt und bei dir wird sofort was erkannt, wenn irgendwas ist.
Also das ist richtig. Allerdings wird dein Körper auch systematisch kaputt gemacht von den ganzen Medikamenten, weißt du?
Aber deswegen finde ich, ist das so ein interessanter Fakt, weil es trotzdem nicht so ist, weil dann vielleicht der Krebs früher erkannt wird.
Ja, der Krebs wird auf jeden Fall früher erkannt. Aber den Krebs wollen wir jetzt nicht auch noch bei dir hier. Aber grundsätzlich klar. Also ich meine, ist es völlig wurscht, ob du jetzt zum Beispiel noch 15 Jahre mit deiner Niere lebst und dann wieder in die Dialyse musst und dann keine Spenderniere mehr findest, weil es einfach in 15 Jahren keine gibt. Keine Ahnung. Wer weiß, was in 15 Jahren ist. Richtig. Und dann lebst du halt so. Und das ist halt für mich auch nicht so wirklich Qualität des Lebens. Ne? Also wenn man das so sehen möchte, wer weiß. Aber vielleicht, dann bist du ja auch schon alt. Vielleicht genießt du das dann auch. Aber ich sag halt immer, das ist so geraubte Zeit gerade irgendwie. Ne? Das ist Zeit, also ich bin ja jemand, der sehr schnell lebt, also sehr... Ja, yeah, you fast forward everything. Also ich kann auch nicht lange im Voraus planen. Das macht mich irre einfach. Ja. Und weil ich nie weiß, also gerade so bei einer Krebserkrankung, hey, kann halt auch jederzeit wiederkommen und dann weißt du es halt nicht. Und dann beim dritten Mal ist es dann vielleicht nicht mehr zu bändigen, weißt du? Ja. Und da ist einfach so immer schnell alles erleben, so viel man kann, so schnell man kann und als würde die Zeit davonlaufen. Das hat auch, ich weiß noch, Benny mir gesagt, ganz am Anfang unserer Beziehung, du lebst, als würde die Zeit davonlaufen. Ja, so fühlt sich halt auch an. Ja. Und so eine Pandemie raubt dir ja Zeit. Was bringt mir meine Zeit, wenn ich hier zu Hause in meiner Bude hocken muss, weißt du? Weil irgendwelche Ignoranten da draußen ohne Maske rumrennen. Naja, muss ich mich ja schützen. Wenn die mich nicht schützen, muss ich mich schützen. Ja, und das meine ich halt auch, diese Ignoranz. Und du willst ja dein Leben weiterleben. Du hast genauso verdient, wie jeder andere Mensch, dein Leben zu leben.
Ja, aber ich denke so gar nicht. Also nee? Ich habe noch kein einziges Mal daran gedacht, dass mir jemand jetzt Zeit raubt oder so. Weil,
ich schon.
ja gut, ich meine... ich glaube, prinzipiell bin ich vielleicht auch vielleicht oder tendenziell ein bisschen unvorsichtiger, aber
ja, nee, absolut. Ich denke,
ja, gut, darauf müssen wir uns wohl einigen, ja. Aber nee, ich versuche einfach einen positiven Dreh draus zu machen. Ja. Und für mich ist jetzt halt eine Zeit, ich kann jetzt nicht klettern gehen, was für mich echt ziemlich ungeile Sache ist, weil das ist so das, was mich halt total glücklich macht. Mhm. Dann halt jetzt einfach sagen, okay, das geht nicht, dann fange ich jetzt halt mit Yoga an und mache das besser.
Yoga, und also laufen. Sozusagen.
Ja gut, ich gehe nicht so auf diesen Esoterik-Kram ab, aber die Übungen sind schon geil. Ja. Und das Prinzip da mit dem Atmen, das ist schon echt cool.
Sport. Jakobsweg, da war ich extrem beeindruckt und tatsächlich auch neidisch. Also weil das ist was ich schon immer machen wollte. Aber einfach meine körperliche Konstitution, also jetzt mich ja nicht mit dem Rollstuhl am Jakobsweg entlang schieben. Vielleicht gewissermaßen ein bisschen, ja, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Und ich habe mir so gedacht, wow, wie geil ist das dann so zu sich selbst auch zu finden, zu seinem tiefstem Inneren und auch diese Spiritualität zu erleben. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. Und gleich im Atemzug dachte ich, holy shit, der hat doch hier Nieren transplantiert und dann macht er diese krassen Sachen. Solche Dinge machst du aber, ne? Du gehst wandern. Krasse Wanderungen. Du wolltest, glaube ich, auch jetzt, wenn die Krise nicht gewesen wäre, wolltest du nicht nach irgendwie Südamerika oder sowas oder irgendwo hin?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall auch einen langen Trail, also einen Weg in also in den USA laufen, so eine Süd-Nord-Durchquerung.
Oh, yeah,
das ist ein großer Lebenstraum. Ja.
Das klingt echt geil. Und dann läufst du einfach, ja. Also das ist einfach. Ja, laufen ist ja nicht so meins, aber ich würde es auf dem Pferderücken machen, so. aber glaubst du manchmal, also das ist ja schon extrem, also extremer für jemand, der halt schon körperlich eingeschränkt ist und durchaus schon einiges mitgemacht hat, wie reagiert dann so jemand auf dich, wenn du sagst, das meine ich ja, nicht ernst nehmen, hier geht er auf dem Jakobsweg, aber hier will er auf krank machen, was denn jetzt, krank oder nicht krank, weißt du?
Ja, da reagieren die Leute verschieden. Ne? Es gibt manche Leute, die sagen, das ist schon richtig unvernünftig und einem so vorschreiben wollen, was man mit der Krankheit zu machen hat oder nicht zu machen hat und sich da irgendwie zum Richter erheben. Solche Leute hasse ich echt derbe. Also, die bügele ich einfach ab. Mhm. Und bei anderen bringe ich sonst einfach nur einen Spruch. Ich sehe es gar nicht ein, mit denen darüber zu diskutieren. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich mich dafür irgendwas rechtfertigen muss. Weil die Leute haben halt in der Regel keine Ahnung davon. Ja. Und die wollen einfach irgendwie dir nur irgendwas vorschreiben. Es war auch damals auf dem Dorf, also ich bin auf dem Dorf groß geworden in Thüringen. Hast du mal ein Bier zu viel getrunken, hieß es. Ja, super, was du mit deiner Niere machst. Und das nächste Mal haben sie gesagt, ja, willst du nichts trinken? Trink doch mal was. So, und du merkst einfach, die labern immer Scheiße. Mhm. Aber naja, auf die muss man gar nichts geben. Ist mir voll egal. Mhm. Also, nee, ich mach das, also... Wenn ich denke, dass ich das schaffen kann, dann probiere ich es. Und man muss natürlich ein, zwei mehr Exit-Optionen mehr im Kopf haben. Und man muss auch so ehrlich zu sich selbst sein, wenn es nicht geht, zu sagen, es geht nicht. Also das ist ja so der schmale Grat, auch gerade bei so großen Zielen, die man sich setzt. Und da gehört auch eine sehr gute Körperwahrnehmung dazu.
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr?
Ja, gute Frage jetzt. Das muss ich überlegen.
Du musst auf jeden Fall ehrlich antworten.
Sagen wir mal so, das ist etwas, woran ich arbeite, weil es gab häufig Situationen, wo mein Körper gesagt hat, ich kann nicht. Mhm. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und da versuche ich gerade von wegzukommen. Mhm. Also man wird ja auch nicht jünger.
Richtig,
und man reflektiert mehr Dinge. Und Ich versuche das schon.
Hast du das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dadurch irgendwas versucht zu kompensieren? Ist scheißegal, ich mache es jetzt trotzdem. Ich zeige dir jetzt, scheißegal, ob du willst oder nicht, Körper, klar. Ich mache das jetzt. Fick dich, ja. So nach dem Motto.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ich weiß es noch, das war ja mit dieser Ex-Freundin, wonach auch meine Niere verloren gegangen ist. Ich glaube, als wir wandern waren, ich wollte sie beeindrucken, wir waren in Irland halt 2 Wochen mit dem Zelt wandern, aber im März, es waren echt harte Bedingungen, es war nicht ohne. Also für mich eine große Spaßtour. Aber ich hatte ein echt so richtig Unterleibstechen. Okay. Und im Nachhinein denkt man sich, ja, das wird wahrscheinlich schon was mit den Nieren sein. Aber mir ging es richtig schlecht. Ich konnte auch nicht so laufen. Okay. So. Und ich hatte auch so manchmal so leicht krampfartig. Ich habe komplett drauf geschissen. Okay. Ich hab's ignoriert.
Trotzdem weitergemacht und gedacht.
Ja. Okay. Das war mir voll egal. Das ist so ein Fehler. Ich wollte sie beeindrucken. Ich wollte den harten Kerl markieren. Naja, geht schon, passt schon. Ja. Von daher, nee, solche Situationen passieren einem. Und da darf man sich auch nicht zu sehr über sich selbst ärgern. Das ist einfach menschlich.
Ja, ja.
Aber
das ist auch leichtsinnig gleichzeitig, ne?
Klar, voll. Also ich will das auch nicht wieder machen. Ich bin auch nicht stolz drauf. Ich sage nicht, ja geil, hast du durchgezogen, sondern ja, war nicht so schlau, ne? Merkst du selber.
Genau, richtig, ja. Auf jeden Fall. Und man wird halt, wie du schon sagtest, ja auch älter und ich denke auch etwas gesetzter von den Gedanken her.
Ja, ja.
Weil eigentlich bist du wichtig und du musst niemand was beweisen, weißt du, auch dir selbst irgendwie nicht, weil du hast es bis hierher geschafft und der Kampf war schon mit Sicherheit nicht leicht. Ja,
ja, ja, voll. Ich bin ja früher mal Motorrad, also ich habe Motorradfahren geliebt. Mhm. Ich war auch zweimal allein mit dem Motorrad, also einmal allein in Griechenland, einmal bin ich von Griechenland nach Deutschland zurückgefahren mit dem Motorrad. Und ich bin irre gerast. Also wenn das so Leute sagen, dann wollte ich sich damit wichtig tun. Ich war einfach echt der letzte Spast, einfach so auf dem Motorrad. Es war eine Katastrophe, wie ich gefahren bin.
Okay.
Und gerade bei der ersten Tour in Griechenland, da war ich 17, das war nicht mehr normal. Also, dass ich das überlebt habe, ist echt nur...
Leben am Limit halt, ne?
Und es war voll krank einfach. Und irgendwann habe ich gemerkt, da war ich vielleicht so 26, wenn ich dann so mit 160 oder so durch die Kurve bin, dass ich dachte... Ja gut, du kannst jetzt schon gegen Baum fahren, ne? Das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, es ist gefährlich. Überleg mal, ob du das so weitermachen willst.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher bei dir da so ein leicht psychisches Dilemma gab, dieser Trotz gegen die Krankheit zu beweisen, ich kann doch, mein Körper hat mir viel genommen am Anfang. Das erlebe ich bei vielen Menschen, die krank sind einfach und dann drauf scheißen und noch härter und noch stärker und ich zeig's dir jetzt und irgendwann ist halt, ne, ist das Glas halt so voll, dass kein Rückwärts mehr gibt und dann hast du halt entweder hast du dich umgebracht, weil du halt tatsächlich gegen den Baum gefahren bist, ja, oder aber auch, dass deine Gesundheit so weit aufs Spiel gesetzt, dass es einfach nicht mehr weitergeht und das ist auch, denke ich, tatsächlich bei vielen eine normale Reaktion. Da ist so viel Frustration, die man ja gar nicht ausspricht. Apropos, sprichst du über deine Frustration offen?
Ja, also
oder Ängste oder Sorgen und all diese Dinge halt, ne?
Ja, schon. Also ich thematisiere das schon. Ich habe ja mittlerweile mir einen sehr guten Freundeskreis aufgebaut, zu denen ich immer kommen kann, was auch extrem wichtig ist. Aber also gerade so in Beziehung oder so tendiere ich schon dazu, wenn es etwas ist, was man nicht ändern kann. Mhm. Also es gibt ja, manchmal geht es einem halt lange schlecht. Ich habe immer Nasennebenhöhlenprobleme, immer. Und irgendwann redest du halt nicht mehr drüber und sagst nicht, wenn es dir schlecht geht, weil du kannst ja nichts ändern an der Situation.
So, ja, richtig, genau.
Und dann das war manchmal so der Vorwurf, dass ich dann einfach nichts sage und anstatt einfach mal zu sagen, wie es mir geht. Aber prinzipiell habe ich da keine Probleme mit, würde ich einfach mal so behaupten.
Kommen wir mal auf das Thema Partnerschaft, weil wir ja eben, hast du eine große Liebe, deine erste große Liebe, die du es beweisen wolltest und danach war deine Niere kaputt.
Exakt.
Also hast du quasi deine Niere für sie geopfert. Das ist ein krasser Liebesbeweis. Ne?
Also, ja, Chapeau, so ist Chapeau, es.
Ja.
Genau.
Nein, aber ernsthaft, also du hast ja gerade eine relativ lange Beziehung hinter dir, ne? Eine längere Beziehung. Wie sieht eine Beziehung, oder anders formuliert, der Alltag mit jemand aus, der transplantiert ist, der deine Vorgeschichte trägt? Worauf muss ich mich als Partnerin bei dir einstellen?
Ich sag mal so, das ist ja das Krasse irgendwie an der Krankheit. Die geht's eigentlich gut. So, was ich auch ganz zu Anfang meinte, die geht's eigentlich gut und du merkst auch nicht, also du kannst dein Leben ja mehr oder weniger normal leben. Mhm. Ich muss mehr trinken, ich muss regelmäßig zum Arzt, mhm, und ich muss Medikamente nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die pünktlich nimmt. Aber sonst ist ja nichts so krass im Argen. Von daher, man kriegt das so nach und nach mit. Und die Dimension wurde meiner Ex-Freundin bewusst, als sie das erste Mal meinen Medikamentenschrank gesehen hat oder halt den Arm. Mhm. Ich hieß übrigens, in meinem ersten Nebenjob hatte ich den Spitznamen die Ader. Das fand ich auch gut.
Ja, sehr gut.
Ja, insgesamt, deswegen ist es eher, als Paar blickt man eher so in die Zukunft. Mhm. So, wie wird's, und da haben beide Angst einfach, ja, weil sie nicht wissen, was kommt und wie wird's. Und das war, glaube ich, so die große Frage, die so ein bisschen über uns beiden geschwebt hat, wie das wäre, wenn ich jetzt echt, keine Ahnung, 5 Jahre in Dialyse muss oder länger.
Da geht nichts mehr, ne? Da ist nicht mehr Reisen oder sonst irgendwas,
genau,
los. Ja.
Und dann geht es mir auch schlecht, dann bin ich auch schlecht drauf, mhm, und dann kann ich nichts mit ihr unternehmen, alles anstrengend. Ich sage immer, mir ist kalt. Und da hatten wir beide Angst vor. Und das war so ein unausgesprochenes Thema zwischen uns, auch gerade hinsichtlich Kindern oder so. Wie, genau, wie, ja, geht das überhaupt so? Ja. Also im Sinne von, bin ich überhaupt belastbar genug dafür?
Ja, ja.
Also, ja. Also ich weiß, dass ich das bin, aber ich glaube nicht, dass sie sich dessen immer sicher war.
Oh. Verstehe. Du hast ja auch mit Sicherheit ein paar Stimmungsschwankungen in deinem Leben. Du sagtest ja, du hast mal so ein paar Löcher, in die du reinfällst immer mal wieder. Und dann hast du mal Tage, wo es nicht so gut ist. Und wie ist es so? Wie häufig kommen denn solche Stimmungsschwankungen? Wie belasten sie Beziehungen? Heißt das ein großes Thema, wo du dann halt, was machst du? Ziehst du dich dann zurück? Bist du dann, kann man mit dir dann irgendwie umgehen? Aber ich frage mich halt, also, wie ist es, wenn ich jetzt deine Partnerin bin und du hast halt einen Scheißtag, ja? Worauf muss ich mich da einstellen? Weißt du, das ist halt, ich kenne es von mir, ich könnte jetzt aus meiner Geschichte erzählen, aber hey, ich bin halt auch eine andere Nummer, ne? Aber mich interessiert das so.
Du bist Expert-Level, ja. Ja, keine Ahnung, also ich glaube schon, dass es schwierig ist mit mir, weil das, was ich vorhin sagte, wenn ich Dinge nicht ändern kann, rede ich nicht drüber. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen, also ich bringe keine dummen Sprüche mehr, daran merkt man relativ genau, dass es mir nicht gut geht. Ich bin dann auf jeden Fall zurückgezogen und ich rede auch nicht so richtig darüber. Und das war schon eine Belastung so, mhm, für die Beziehung, dass ich da...
Du hast geschrieben, dass du dich in Krisen nicht verstanden gefühlt hast.
Ja, schon. Also wenn du eine Partnerin hast und die, glaube ich, hatte ich, die, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber
so wie du es hast, ne?
Ja, wo noch nichts Krasses im Leben passiert ist, so, wo noch nicht einmal richtige Scheiße am Start war, die vielleicht auch noch nicht so richtig rumgekommen, mhm, ist, mal andere Städte ausprobiert hat und die relativ behütet aufgewachsen ist, die kann sich überhaupt nicht vorstellen, was so eine krasse Lebenskrise ist, was das in einem auslöst, wie schlecht es einem geht,
ja,
und
ja,
wie kacke man da noch drauf sein kann. Und deswegen hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass die auch meine Ängste gar nicht wahrnehmen kann und gar nicht verstehen kann, was die Konsequenz sein kann für mich und mein Leben.
Hm.
Weil sie es einfach nicht gesehen hat. Das ist auch, richtig, kann man nicht als Vorwurf formulieren.
Es ist ja auch, als würdest du jemand, der noch keinen Krebs hatte, sagen, hey, du musst wissen jetzt, wie ich mich, kannst du ja gar nicht, du kannst nicht wissen, wie ich mich fühle, weil woher denn? Es ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, was egal was für eine Krankheit du hast, also chronische Erkrankung, diese Menschen werden dich nicht verstehen können, wie auch. Ich meine, jemand, der das noch nicht erlebt hat, zum Glück für die halt, ne?
Ja.
Können deine Ängste, Sorgen und Frustrationen, die du über 20, 30 Jahre mit dir rumträgst, halt nicht nachempfinden.
Es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Also ich meine, die Partnerin macht sich ja auch Sorgen um einen.
Ja, logisch,
will ja auch einem, dass einem gut geht. Dass die dann in so Momenten, wo, also wenn es mir auch schlecht geht, dann deswegen war ich auch schon mal, also zumindest, ich neige schon mal dazu, dann vielleicht ein paar Mal zu viel zu trinken.
Mhm.
So, vielleicht doch mal allein.
Ja.
Das habe ich aber austherapiert.
Okay.
Ich war da nicht wegen einem Trinkproblem, aber es war auf jeden Fall auch ein Teil dieser Therapie. Und es war auch gut, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Aber das passiert dann schon mal in so Krisen. Und vielleicht kiffe ich dann noch ein bisschen. Und das kann schon voll blöd sein, aber dann kannst du auch so rumkippen, dass sie sagt, warum machst du das? Das ist voll ungesund.
Ja, absolut. Würde ich dir wahrscheinlich genauso in den Kopf werfen.
Ja, genau. Und das ist ja auch irgendwie...
Wie gesagt, ich habe die Wochenenden mit meinem Mann gesehen und habe auch ihn gefragt, was zur Hölle, was macht er da? Ja.
Ja, genau, das meine ich so. Aber das ist nicht das, was einem in dem Moment hilft. Und ich weiß, dass es da kein richtig oder falsch gibt.
Absolut,
und ich weiß auch, dass sie völlig recht hat. Aber das, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch einfach nicht gut zueinander gepasst.
Du kannst einfach nicht aus deiner Haut raus, das ist es einfach. Du bist du.
Wahrscheinlich. Ich habe ja auch das Gefühl, dass ich es im Griff habe, weißt du? Also ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich Dinge passieren lasse, ohne das Gefühl von Kontrolle dabei zu haben.
Hast du denn die Kontrolle?
Meistens. Ja. Also gerade jetzt so nach so Trennung oder so, da habe ich nicht immer die Kontrolle. Aber ich habe zumindest Mechanismen, dass ich die Kontrolle relativ bald wieder erlange und dass ich mich manchmal bewusst nicht kontrolliere, um danach, also das klingt jetzt ein bisschen mystisch, einfach mal einen drauf zu machen und dann zu sagen, okay, das hast du jetzt gehabt, jetzt mach mal wieder richtig jetzt.
Hast du deine Krankheit schon mal instrumentalisiert?
Ich glaube, ich weiß, worauf das abzielt. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert. Das war so ein Thema Partnerschaft, stimmt es ja. Was ich krass fand, also auch so Thema Unverstanden oder wo die Krankheit so ein Thema wird, war, als es auch einmal um Kinder ging und sie mir so knallhart sagte so, ja, ich weiß doch gar nicht, am Ende muss ich mich um die Kinder alleine kümmern, weil es dir immer dann schlecht geht oder so. Mhm. Und wenn man so Sätze hört, dann fühlt man sich da in dem Moment einfach krass unverstanden, weil also das war immer ein Thema zwischen uns, Kinderwunsch, und wir haben da natürlich auch offen drüber geredet, also deswegen, das war schon alles gut, so wie wir es besprochen haben, aber in solchen Momenten merkst du einfach, dass dein Gegenüber dir das nicht zutraut, wegen deiner Krankheit, so, und das sind so Sachen, in solchen Momenten, und da wird manchmal so die Krankheit auch instrumentalisiert. Ich habe das mit Sicherheit auch mal gemacht, aber ich versuche es bewusst zu vermeiden, so, das ist schon, ich nehme selten Freiheiten heraus und dann hat es schon echt einen Grund. Das wusste sie auch.
Das ist halt, ich glaube, das ist für beide irgendwie so, du bist verletzt ja auch, weil du in dem Augenblick denkst, ja, okay, weißt du, ich möchte mit dir Kinder, das ist ein Thema und wir haben halt dieses Gemeinsame, was wir wollen und dann, naja, vielleicht kannst du dich gar nicht richtig drum kümmern. Und genau diese Dinge, genau dieser Satz löst dann Dinge aus, wie ich trinke noch mehr und zeig dir, was ich alles kann und mache dann noch mehr und gehe noch mehr Sport machen. Guck doch, ich funktioniere. Und das ist einfach ein ganz normaler psychologischer Trotzfaktor, den man da quasi raushaut, sozusagen. Ne? Aber du gefährdest dich halt damit selbst. Ne? Das ist so eine Art selbstverletzendes Verhalten einfach.
Ja, ja, ist es schon. Also es ist auch eine Form, um Druck rauszulassen.
Ja.
Oder sich entspannen zu können. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch...
Was macht dich so richtig wütend?
Ach ja, einfach wenn Menschen unfair zueinander sind oder wenn sie einfach respektlos gegeneinander sind. Und im Hinblick auf die Krankheit macht es mich halt häufig wütend, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn irgendwelche Leute, die irgendwelche klugen Ratschläge geben wollen, überhaupt gar keinen Plan haben. Ich habe noch diese Situation damals in Münster, da habe ich im Einzelhandel gejobbt, stand da mit meinem Kollegen und ich brauchte Eiseninfusionen, weil mein Eisenwert zu niedrig war. Ich habe das halt erzählt, ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, wie schön das ist mit so einer Infusion, dass es ordentlich ballert und so, und dass die Tabletten davor gegen abstinken. Und da kam so eine Frau an, so eine ältere Mutti, und meinte, hey, Sie können doch einfach Rote Beete essen, es hilft genauso gut. Und denkt sich im Moment, du bist einfach dumm.
Das ist Bullshit-Bingo.
Ja, du bist dumm. Und dann ärgert man sich danach, dass man nicht richtig unfreundlich zu der Frau war. Und einfach sagen will, du hast doch keine Ahnung.
Ja.
Und sowas macht, also das ist jetzt 3 Jahre her und ich kann mich immer noch voll aufregen über solche Sachen. Oder wenn Leute kommen und sagen, ja, aber Antibiotika ist echt voll gar nicht gesund. Ey, du musst mal schauen, such mal nach was Pflanzlichem oder hast schon mal Homöopathie probiert und denkst, ja, Alter, also das kannst du machen, wenn du eine Erkältung hast.
Ja, richtig. Ja.
Aber gib mir nicht solche Ratschläge.
Ja, was soll das? Ich meine, wahrscheinlich meinen sie es gut, ja. Aber ich finde das halt auch immer sehr verwerflich. Und ich krieg sowieso bei mir auf der Seite permanent, ich poste irgendwas, weißt du so. Und dann hast du... Du musst das und das und diese Kur und dieses Ding und hin und her. Und ich bin ja schon, also ich mag ja schon Homöopathie, also ich kombiniere ja viel, aber also es gibt Dinge, die kann man einfach nicht wegsummen. Geht einfach nicht.
Voll.
Ja, also richtig. Sorry, läuft einfach nicht. Und ich finde es halt ganz schlimm, dass die halt auf diese Dinge reinfallen, weil die ziehen denen das Geld aus der Tasche und letzten Endes bewirkt hat es nichts. Ich habe schon Patienten von mir pleite ins Grab springen sehen, weil sie der Homöopathie mehr vertraut haben als der Schulmedizin. Ne? Und das ist einfach was, wo ich dann denke so, holy shit.
Ja, richtig.
Behaltet bitte eure guten Ratschläge, ist ja nett gemeint und alles gut, aber ich mache schon das, was ich kann. Ja. Und das kann ich sehr, sehr, sehr nachvollziehen. Was ist deine, also du sagtest, hast mir im Fragebogen ja schon gesagt, dass du, Dialyse eine große Angst für dich ist, aber was ist so wirklich deine allergrößte Angst, dass die Niere wieder abgestoßen wird oder ist das noch nicht mal so das Thema?
Doch, ja, auf jeden Fall. Also das ist die große Sorge und das ist, glaube ich, auch, was an dieser Krankheit so schwer auch für Außenstehende zu greifen ist. Mir geht es jetzt sehr gut, ich kann ja alles machen, aber diese permanente Angst und auch diesen gefühlten Zeitdruck, den man dabei hat und man weiß nicht, also du kannst 5 Ärzte fragen, kann ich ein drittes Mal transplantiert werden? Da kriegst du halt 10 Antworten von den 5 Ärzten und du weißt es nicht und keiner kann dir das sagen bis zu Tag X und diese Unsicherheit, die ist immer da, die liegt immer mit Schleier dran, über allem. Und,
also omnipräsent, also du, man hat sie einfach da. Ja. Also die Unbeschwertheit, die ein normaler Mensch hat, hast du halt nicht. Das wirst du auch nie wieder in deinem Leben haben. Also diese hundertprozentige, weißt du, so das genau. Was wir halt so als kleine Kinder noch kannten, wo alles irgendwie gut ist. Also ich kannte das ja schon seit meinem 25. Lebensjahr auch nicht mehr durch die Krebserkrankung, aber davor kannte ich das halt auch, selbst wenn ich schwierige Situationen in der Kindheit hatte. Da waren aber immer Phasen dazwischen, wo du dieses, ne, das hast du halt nie wieder, weil das omnipräsent einfach ist. Ja,
das ist schon ein krasses Gefühl, also gerade wenn man, also ich versuche mich ja auch in Kreisen zu bewegen, wo die Leute sehr individuell und frei leben, also Kletterer-Szenen und so.
Ja.
Wenn die erzählen, dass sie einfach eine krasse Reise machen und da einfach losfahren und ich denke mal, ja, das kann ich nicht. Also weißt, also ich kann nicht einfach sagen, scheiß drauf, ich kündige meinen Job und ich lebe jetzt 2 Jahre in irgendeinem Zelt in Afrika. Ja. Das geht halt einfach nicht.
Ja.
Das ist natürlich auch dabei, klar. Also
wie ist das, immer krank zu sein? Also jetzt nicht nur Nierenkrank, aber du bist ja immer, also ich kenne dich irgendwie nur krank. Also 10 Jahre Schnupfen, sozusagen.
Ja, ganz so lange noch nicht, aber es ist schon... Ah, ist schon massiv, also irgendwie, weil auch die sportlichen Leistungen da halt immer wieder...
Ja, klar.
Also wenn man, es ist eigentlich ein permanentes Auf und Ab, ich habe das letztens auch noch mit Benny besprochen, dass immer wenn du gerade denkst, boah, ich bin voll am Start.
Und dann
also,
geht es direkt wieder runter,
Da kommt immer was zuverlässig. Also ich hatte jetzt einen richtig guten Sommer, ich bin richtig fit rausgekommen und super, super Körpergefühl, mich voll gut gefühlt und 6 Wochen so krank war ich schon lange nicht mehr.
Oh Mann, ey.
Und die Wanderung letztes Jahr in der Slowakei musste ich wegen Achillessehnenproblemen abbrechen, die wahrscheinlich auch vom Cortison kommen. Und du denkst dir, oh fuck it. Also irgendwas ist halt echt. Und je älter man wird, desto mehr wird es.
Klar, kommen noch die normalen Alterserscheinungen und Co. dazu.
Nur halt schlimmer und schneller. Ja. Ich spüre halt alles viel direkter als alle anderen.
Das ist es. Und das ist das, was mich, also ich bin jetzt 43, und ich fühle mich, und das ist kein Schmarrn, ich fühle mich wie 53 vielleicht oder sogar noch älter und habe diese Alterserscheinungen halt auch, wo ich dann denke, really? Echt jetzt? Also jetzt vom schon. Kopf her, guck mich an, ich will das nicht. Ja. Das macht unheimlich unzufrieden, da kann ich auch sehr ungerecht dann werden, wenn ich so einen Tag habe, wo ich nicht kann, wie ich will. Wenn ich nicht kann, wie ich will, wenn meine Gelenke wieder alle wehtun, was sehr häufig leider in letzter Zeit vorkommt, dann kriege ich, dann bin ich richtig, kann dann zur Furie werden. Ich bin dann richtig aggro, aber auch mit mir selbst. Und dann kommt jemand rein und dann wird er direkt angefahren. Weißt du? Dann denke ich so, ich hatte dir ja schon im Vorgespräch quasi gesagt, ich habe manchmal wirklich, und das ist eigentlich ein schlimmes Gefühl, weil ich eigentlich sonst nicht so bin, Neid auf die gesund sind. Ja,
Mann, das geht mir auch so.
Das ist so schlimm, wenn ich so gucke, der Benny rennt die Treppe hoch, weißt du, dann hat er zwar ein bisschen hier mit seinem Darm zu kämpfen und so, dann denke ich, ich würde tauschen jeden Tag dafür. Ich kacke auch 20 Mal am Tag, wenn es sein muss. Ja.
Aber ich finde, so darfst du nicht. Also,
natürlich nicht. So. Aber das ist einfach so, wenn er sagt, komm, lass uns spazieren gehen. Und dann sagt er, du hast keinen Bock. Ja, klar, habe ich keinen Bock, weil ich nicht kann, weil es mir weh tut. Ja, und
Ich glaube, also so schlimm wie bei dir ist es bei mir halt nicht. Also, ja. Weißt, in deiner
du bist ja auch erst 35, warte mal, bis du 43 bist.
Ey, mach mir keine Angst.
Mit 35 also, war ich voll fit noch, ey. Ohne Scheiß.
Shit, mir hör auf. Ja. Nee, aber was ich meine, ja, also ich sag mal, ich habe immer schon gedacht, bei meiner Krankheit, ich hatte echt viel Glück im Verlauf dieser Krankheit. Also deswegen fühle ich mich auch geehrt, dass ich heute hier sein darf, weil insgesamt finde ich schon, dass es mir blenden geht.
Es gibt immer Leute, denen geht es schlechter. Also das ist
wenn
so,
ich jetzt mit dir rede oder wenn ich das Interview auch mit dem Schmo und der anderen Dame, deren Namen ich vergessen habe, dann...
mit dem Morbus Crohn-Erkrankung.
Genau, ja, das, dann merke ich mir, krass. Und deswegen habe ich immer so gesagt, ich war immer super dankbar, dass es bei mir halt so gut gelaufen ist.
Nee,
aber ich weiß, dass es in deiner Situation schwieriger ist, weil du bedeutend mehr Probleme hast. Aber ich bin einfach nur happy, dass ich immer so krasses
Glück hatte.
Das
würde ich gar nicht so behaupten. Ich finde deine Probleme auch schon ziemlich krass. Also muss ich ganz ehrlich, wenn man sie so vergleicht. Also ich möchte nicht jeden, also ich habe nicht Grippe jeden Tag sozusagen. Ja. Auch wenn ich ich bin ja, ne, hier kommen wir mal auf diese Verantwortungsbewusstsein und so. Ich gehe da auch nicht immer verantwortungsvoll mit um. Ja. Also meine Nachsorgeuntersuchung, lass dich auch gerne mal viel zu lange schleifen. Also die haben mich ja jetzt dieses Jahr, ich bin auch nur zwangsläufig gegangen dieses Jahr, weil ich diesen Vorfall mit dieser Autoimmunerkrankung im Unterleib hatte, wo sich die Haut aufgelöst hat und alles. Ja, blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste gehen. Ich wäre sonst ums Verrecken nicht gegangen, weil ich einfach nach über 20 Jahren krank sein einfach keinen Bock mehr habe. Ich will nicht ständig zum Arzt rein. Ich will diese ganzen Dinge gar nicht mehr wissen. Ich bin dummerweise jetzt in so einem Loch drin. Und dann denke ich so, wow, fuck, weißt du, eigentlich musst du, weil es macht es nur noch schlimmer, nicht. Und dann hier, mein Immunsuppressiva, das MTX, was ich eigentlich regelmäßig einmal die Woche mir spritzen müsste, habe ich dann irgendwann einfach abgesetzt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf die scheiß Nebenwirkungen. Es ist mir ständig schlecht ging davon, weißt du. Ständig Übelkeit, ständig irgendwie das und jenes. Und dann hast du 2-3 Tage das Gefühl, als hättest du die Grippe. Und die Woche, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und dann denke ich, natürlich, wenn du keinen Immunsuppressiva nimmst, dann wird deine Autoimmunerkrankung irgendwann ihr Ding verrichten halt, ne? Und es ist einfach irgendwie alles so ein Fluch und Segen zugleich, weißt du? Du nimmst, wie du schon sagst, mit 35 habe ich noch drüber gelacht. Und alle haben gesagt, mach langsamer, Miriam, mach langsamer. Und ich habe gesagt, nee, mir ging es nicht gut, weißt du, aber mir ging es auch nicht so vielleicht wie du, ne? Ich habe mein Ding gemacht und hatte Phasen, wo es richtig geil war, dann mal vielleicht 2-3 Tage nicht gut. Und dann so seit 2 Jahren, ey, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo es nicht irgendwas gab. Also es ist einfach so. Und dann denkst du so, okay, ich habe gewusst, das wird irgendwann kommen, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Du schiebst das dann weg. Auf einmal, dann kannst du es nicht mehr reinholen einfach. Ne? Und natürlich, der Benny, dein Partner, sagt dann, selbst dran schuld, ich habe es dir gesagt, jetzt ist es so, wie es ist. Ne? Oder geh zum Arzt, hätte Fahrrad, könnt, auch wenn jemand sagt, hätte.
Ja, das stimmt.
Da könnte ich auch kotzen, ey. Oder wenn jemand sagt, du schaffst es schon, weißt du was? Das Wort, du schaffst es schon, hat mir am meisten zu schaffen gemacht, ja.
Das ist auch aus der Psychotherapie, dieses, jeder hat sein Päckchen zu tragen, das ist ein verbrannter Satz für mich, das geht gar nicht mehr.
Kann ich nur, das ist so. Und dann deswegen empfinde ich da voll mit dir. Und ich finde, wie du schon sagtest, ja, dir geht's, du hörst Morbus Crohn und du hörst diese Krankheiten, aber sorry, Stefan, deine Krankheit, also ich würde sie nicht haben wollen. Ich möchte nicht 2 Spenderieren und was weiß ich nicht alles und mein Leben lang so krass leben müssen, weil ich denke, jeder, und wie du schon sagtest, in dieser, da kommen wir auf die psychologische Ebene, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder definiert seine Probleme halt irgendwo. Ne? Deswegen, also schon beschissen genug. genug. Was würdest du denn, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, sag du euch.
Was würdest du denn gerne den Menschen mit auf den Weg geben?
Ach ja, also was ich echt...
Jetzt
also ich
hast du die Chance, alles.
Jetzt habe ich die Chance. Nee, was echt für mich so eine Lebenserkenntnis ist, aber ich weiß, wie schwer das ist, weil ich es selber an mir immer wieder bemerke, dass ich es falsch mache. Ich war auch mehrfach so als Betreuer für diese Kinderferienfreizeitdialysen dabei und ich hatte einen echt guten Draht auch zu den Kids und das war cool. Und man sieht halt, man kennt ja die ganzen Erkrankungen der Kinder und man weiß, dass manche halt so super aufgedunsen sind und so krasse Augenbrauen haben, weil die Cortison nehmen. Und der nächste ist dann Dialyse, ist voll spindeldürr. Viele von denen hatten so künstliche Blasenausgänge mit diesen Beuteln und dann Rollstuhlfahrerinnen, Kleinwüchsige. Also das war eine komplette Kloppi-Truppe einfach so. Ne? Und das war schon immer ein starker Auftritt. Aber die Leute wussten ja nicht, was die haben. Richtig, also das hat, siehst du, jeder hatte einfach nur dadurch, wenn das so früh losgeht, hast du echt viele Probleme mit deinem Körper. Mhm. Das Wachstum einfach, das zerhaut diese ganzen Therapien. Mhm. Und die Leute gucken die an, was sind das für Leute? Und dass man weniger, wie gesagt, mir fällt es auch super schwer, einfach weniger nach dem Äußeren urteilt. Oder auch, dass man, wenn Leute irgendwas Komisches so im Alltag machen, du weißt nicht, warum die das jetzt machen in dem Moment. Ja. Es kann halt sein, dass der gerade Probleme mit seinem Pinkelbeutel hat. Oder ein paar von denen waren inkontinent, die mussten halt die Windeln da irgendwie. Ja, und das auf Männertoiletten stehen nie Mülleimer, habe ich zum Beispiel in der Zeit gelernt. Stimmt. Riesenproblem für die. Ja. Und dann, warum macht er das jetzt? Warum benimmt er sich gerade so? Und du wirst gerade in Deutschland, wirst du immer sofort verurteilt, wenn du irgendwie so ein bisschen ausstichst aus dem, was man üblicherweise macht. Und was die für Blicke bekommen haben, wo ich mir denke, ihr habt doch keinen Plan, was abgeht.
Das ist echt krass. Also ich habe ja unterschiedliche Dinge auch. Da muss ich auch wieder aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Oh. Ich habe in Deutschland im Rollstuhl gesessen und ich habe in Amerika im Rollstuhl gesessen. Und ich habe, ach du heilige Scheiße, in Amerika hat jeder Zweite, und ich erzähle dir keinen Scheiß, gelächelt und gesagt, hey, und waren super freundlich und so total offen. Jeder hat dir die Tür aufgehalten. Du bist sofort irgendwie hier in Deutschland. Entweder hast du Mitleidsblicke bekommen, so aller, was hatten die. Dann hat mich eine Frau im Aufzug, nimmt so eine ältere Frau mit ihrem Mann, legt so ihre Hand auf meine Schulter. Ich kannte diese Frau nicht und sagt, Gott beschütze sie, Kind. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ist es schon so weit, dass ich jetzt solche Sachen, also die hat bestimmt nicht böse gemeint, ne?
Aber super krank.
Weißt du, so denke ich so, please stop, weißt du, Gott beschütze sie, Kind. Okay, vielleicht bin ich ein Arschloch und Gott sollte mich nicht beschützen, weißt du so.
Das war ja primär erstmal lieb gemeint.
Ja,
das ist
natürlich.
Ja, noch eine positivere Geschichte. Also was wir auch allein mit denen, mit unserer Truppe, der Unterschied Deutschland-Österreich. Die Österreicher geben sich auch viel mehr Mühe. Da wollten sie mal deutsche Touristen vordrängeln und die waren knallhart. Ja. Die haben gesagt, wieder ganz hinter an die Reihe meiner.
Ja, ja. Also, auch mit Björn, wenn ich mit Bennys Bruder unterwegs war. Was wir da, wenn der kann halt laut, ne? Also durch seine Behinderung. Und dann hat er seine 300 Teddybären dabei und weiß ich nicht was alles. Und die Leute gucken, als wäre da eine Missgeburt von weiß ich nicht wo teilweise, wo die dann so gucken die dann. Dann denke ich so, Alter, brauchst du ein Foto oder was? Weißt du, so dann, ist ein erwachsener Mann, der hat Teddybäre, der ist halt geistig nicht auf der Höhe so wie andere, aber das ist doch kein Grund da zu urteilen oder genervt zu sein, weil er rumschreit oder rumdings. Ne? Also das ist schon übel, das ist krass. Also das habe ich hier in Deutschland extrem gemerkt im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich.
Ja, deswegen bin ich auch echt häufig am Hadern mit Deutschland. Ich bin sehr dankbar für den Reichtum und das Gesundheitssystem.
Ja, so ein super Gesundheitssystem.
Trotz aller Mängel echt noch
besser als viele andere.
Aber was so die Solidarität und die Gemeinschaft angeht, da bin ich echt schon häufig am Hadern. Mhm. Denke mir, fuck, wander doch einfach nach Skandinavien aus, vielleicht ist da ein bisschen besser, wer weiß.
Das ist hübsch, das ist auf jeden Fall hübsch.
Ja, aber nee, von daher.
Ja, das kann's ist
verstehen.
So. Letzter Satz. Letzter Satz. Letzter Satz an die Welt.
Von mir?
Ja, Mann, gib mir deinen letzten Satz. Kannst du sagen, ihr Arschlöcher, geht alle nach Hause. Nein, Quatsch.
Also, ich rede da nicht häufig drüber, aber ich bin schon, also ich wünsche mir schon sehr, dass das Transplantationsgesetz irgendwie überarbeitet wird. Das wird ja seit Jahren diskutiert und es wird immer wieder blockiert, aber das, also meine Erfahrung, ich war nur 11 Monate an Dialyse jetzt, als ich in einem Erwachsenenalter war, wo man mehr reflektiert, und jeder einzelne Tag an Dialyse war so scheiße. Mhm. Und wegen so einer schlechten Gesetzgebung Leute da 8 Jahre dran versauern zu lassen.
Übel.
Jeden Tag weißt du, an Tagen an Dialysen, weißt du, dass dein Körper gerade einfach in den Arsch geht dabei. Ja. Das ist ein schleichender Prozess.
Ja.
Aber die Frau, die neben mir im Bett lag, die ist aus dem Bett gefallen und hat sich den Rücken gebrochen, weil die Knochen so morsch waren.
Krass.
Und das einfach nur wegen so einer scheiß Gesetzgebung und irgendwelchen Gründen und vor allem irgendwelchen Ängsten,
finde ich
extrem ungeil. Ja. Und das sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall so überarbeitet werden, wie beispielsweise in Spanien oder Österreich.
Ja.
Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Okay. Aber auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Jetzt zum Schluss muss ich noch was von dir verlangen.
Ja.
Ja. Also.
Ach, diese Box.
Yes, sir.
Ja.
Wir haben ja das Fragenjar.
Ja.
Und da sind ja ganz komische Fragen drin von ganz vielen verschiedenen Menschen auf meiner Seite. Also es sind Follower, Fans, wie auch immer. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann auch was total Beklopptes sein. Es soll einfach so ein bisschen nach so schweren Themen natürlich auch ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Lustigkeit reinbringen, damit wir nicht ganz heute Nacht alle schlafen können nach solchen Gesprächen. Die sind ja dann, man fängt ja an schon zu grübeln irgendwann so. Ich werde jetzt hier drin rummischen und du sagst Stopp.
Stopp.
Ist das einer? Ja. Mal sehen. Was du, oder, wie gesagt, ehrlich antworten, ne?
Also, oh, yeah. Ich habe ja sowas nie Glück bei solchen Fragen.
Das ist eine gute Frage, finde ich lustig. Oh,
ich hab's geahnt, das kommt immer, wenn ich sowas machen muss, ja.
Ich halte sie dir mal hin, vielleicht kannst du sie lesen.
Könntest du einen Tag im anderen Geschlecht verbringen? Was würdest du tun? Ach, nee. Ja gut, also ich meine...
Du würdest ja erstmal gucken, wie das sexuell so läuft, wa?
Ja klar, ich meine, da ist man schon neugierig, wie sie, also ich meine, ob ich es an diesem einen Tag schaffe, herauszufinden, wie es sich anfühlt, weiß ich nicht. Es war auch irgendwie ein komisches Gefühl, wahrscheinlich erstmal.
Was ist ja. das? Wie komme ich damit klar? Aber du hast doch schon mal eine Freundin, wenigstens wusstest du, wie es geht, genau. Ja?
Ich habe es gefunden.
Hast gefunden, na schön.
Ja. Nee, ich würde auf jeden Fall auch mal so, ich bin schon für Feminismus und ich würde schon einen Tag mal durch die Straßen laufen und gucken, wie sich das anfühlt, eine Frau zu... Also ich gehe mal davon aus, dass ich eine extrem attraktive Frau wäre, wenn ich eine wäre, selbstverständlich.
Ach, verstehe, natürlich.
Und dann... naja. Und da würde ich einfach, wie man angeschaut wird und wie man sich fühlt, wenn man angeschaut wird und was einem oder wie interagiert wird, weil es ist schon was anderes. Ich kenne mich ja als Mann, ich weiß auch, dass ich schaue und...
Ja.
Will wissen, ob man sich, ja, einfach wie es sich anfühlt.
Wenn er gesagt hat, er würde den ganzen Tag an seinen Brüsten rumspielen.
Ja, das würde vielleicht währenddessen mal wieder passieren.
Oh mein Gott, das macht ihr aber nicht. Vertraut mir, ey. Das ist, keine
das hat
Frau meine spielt.
Auch immer gesagt.
Keine Frau spielt an ihren Brüsten rum. Das tut außerdem weh. Die sind immer irgendwie empfindlich wegen Hormone und Co.
Okay. Ja, das müsst ihr erst mal rausfinden. Nee, also
oder
ich sag mal jetzt
keine,
so.
Keine Frau spielt an ihren Brüsten rum. Nee, also, es wäre, als würdest du mit deinen Hoden die ganze Zeit spielen.
Na gut, ja nee, aber Brüste sind schon, also ich sag mal so, schon vom Anschauen was Schöneres als
das ist richtig, als Hoden. Hoden. Ja, definitiv.
So wieder
da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Absolut, ja. Definitiv. In diesem Sinne
ja, sehr nett.
War das ein sehr hervorragendes Gespräch mit dir. Liebe Leute, danke. Wir haben hier ja durchaus die Themen, die sonst keiner wirklich so anspricht. Heute ging es um die Transplantation zweier Spenderlieren. Ich wünsche mir, dass gerade auch in diesem Thema, was Organspende etc. angeht, einfach viel mehr Bewusstsein in die Menschheit gelenkt wird. Spendet eure Organe, holt euch einen Organspenderausweis. Es kann ein Leben retten und es kann wirklich, wirklich viel bewirken. Denn wie auch Stefan schon sagte, dann hat der Tod tatsächlich doch noch was Gutes mit sich gebracht im Schluss. In diesem Sinne war das der letzte Podcast für dieses Jahr. Liebe Leute, bitte passt auf euch auf. Schützt euch, ich sage es immer wieder und bitte nehmt Rücksicht aufeinander, denn wir leben alle gemeinsam auf diesem Planeten und haben alle das gleiche Anrecht auf Unversehrtheit. Und da heißt es, die Schwächeren müssen geschützt werden. Demnach möchte ich auch, dass ihr ins Jahr 2021 gut reinrutscht, auf dass es definitiv besser wird als 2020. Ich wollte jetzt sagen, es ist nicht schwer zu toppen, aber ich halte lieber mal den Mund. Man weiß es ja nie, ne? Deswegen sage ich, einen guten Rutsch, bleibt gesund und ich freue mich darauf, euch im nächsten Jahr wieder hier beim Podcast Zwangsgestört zu hören. Wir gehen jetzt erstmal 2 Wochen in Pause. Bis dann und tschüss.